Ja, wir stehen gerade vor dem Oberlandesgericht Dresden, wo der erste Prozesstag gegen vier Antifaschisten begonnen hat. Und ich bin in Begleitung einer Person vom Solidaritätsbündnis Antifa Ost. Magst du dich vielleicht einfach selbst vorstellen oder eure Gruppe? Was macht ihr?
Ich heiße Martha und ich bin hier als Pressesprecherin für das Solidaritätsbündnis. Wir sind eine Gruppe von diversen Aktivistinnen, Menschen, denen Antifaschismus wichtig ist und vor allen Dingen denen Solidarität wichtig ist. Und wir haben heute hier diese Kundgebung gestaltet, um den Angeklagten unsere Unterstützung zuzusichern. Und viele Menschen haben uns hierhin begleitet, denen dieses Anliegen auch sehr wichtig ist. Und wir haben vor, den Prozess während der gesamten Dauer und auch danach weiterhin zu begleiten. Wir werden mit der Presse sprechen, wir werden unsere vier Kernforderungen, die wir mitgebracht haben, hier immer wieder stark machen und wir möchten den Angeklagten viel Stärke wünschen und unsere Solidarität aussprechen.
Die Anklage lautet ja auf Paragraph 129, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wie ist euer Ausblick? Was erwartet ihr von der Gerichtsverhandlung?
Also wir sind überzeugt, und das ist auch eine dieser gerade erwähnten vier Forderungen, dass 129 hier nicht angewandt und verwendet werden darf. Das ist sehr eng daran verknüpft, dass eben dieses Verfahren von der Prozess, also dass der Prozess von der Bundesanwaltschaft geführt wurde. Die Bundesanwaltschaft hat bestimmte Kategorien, die kommt nicht immer zum Einsatz. Und dass sie hier überhaupt eingesetzt wird und eben dieser 129er versucht wird, angewendet und durchgesetzt zu werden, das konstituiert sich dadurch, dass dort so ein Halbsatz verwendet wird, der als Begründung gilt, nämlich die sprechen von einer Schwelle zum Terrorismus. Wir sind der Meinung, dass es hier kein Terrorismus vorliegt, dass die Angeklagten sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Wir fordern auch deren Freiheit, Freilassung.
Das war wahrscheinlich die zweite eurer Forderungen. Genau, das war die zweite. Was ist denn die dritte und die vierte, wenn ich fragen darf?
Genau. Also Karlsruhe soll das Verfahren abgeben. Dann fordern wir, dass der Paragraph 129 abgeschafft wird und dass das Verfahren nicht nach dem 129er geführt werden kann. Wir sind der Meinung, dass konsequenter Antifaschismus legitim, wichtig und existenziell für viele Menschen auch ist. Und wir fordern die Auflösung der Soko-Denks.
Kannst du vielleicht noch mal tiefer auf die Rolle der Bundesanwaltschaft eingehen?
Ich habe ja gerade schon ein bisschen versucht anzuteasern, warum wir glauben, dass es nicht angewendet werden kann. Also für uns zeichnet sich ab, dass das nicht nur ein politischer Prozess wird, sondern auch ein vor allen Dingen unfairer Prozess. Und dass sozusagen diese Ermittlungsthese besteht, die von der Soko Links hier gestellt wurde. Und dieser 129er, nachdem die Bundesanwaltschaft hier eben verhandelt, mit diesem Argument der Schwelle des Terrorismus. Und das muss ja nun nach außen auch ein bisschen vertreten und propagiert werden, damit es die Legitimität nicht flöten geht und auch öffentlichkeitswirksam vertreten wird. Und da sehen wir verschiedene Hinweise darauf, dass das alles miteinander verknüpft ist und warum wir auch argumentieren, es ist ein unfairer Prozess. Genau, die Bundesanwaltschaft muss also jetzt nun in irgendeiner Weise legitimieren, dass sie dieses 129er-Verfahren und auch in dieser Größe nun eben führt und daraus einen politischen Prozess macht, der im schlechtesten Fall dazu führt, dass Antifaschisten kriminalisiert werden und es auch in Zukunft leichter werden könnte, dass linke progressive Menschen für Taten verurteilt werden und viel krassere Repression erfahren müssen, als sie es jetzt leider schon müssen. Genau, und ein Beispiel dafür ist, dass eben diese Ermittlungsthese gefüttert werden muss und auch dieser 129er begründet wird, ist zum Beispiel eben dieser Helikopterflug, dass also eine der Angeklagten mit dem Helikopter medienwirksam nach Karlsruhe gefahren wurde. Spannend dabei ist zum einen, dass uns allen ja sicherlich noch diese bildliche Analogie, die dort geschaffen wurde, klar ist, nämlich wer ist kurz vorher auch mit dem Helikopter geflogen worden? Der Mörder vom CDU-Mitglied Walter Lübcke, der ja ein Rechtsterrorist und auch eben verurteilter Mörder war. Wir finden das richtig krass und vorverurteilend und kriminalisierend, dass damit solche bildlichen Analogien geschaffen wurden. Und was wir uns auch fragen ist, wenn weder Lina noch ihre Angehörigen noch ihre Verteidigung eigentlich wusste, wohin und wann sie geflogen wird und wo sie ankommt, wie kann es dann sein, dass irgendwelche Bildjournalisten genau in dem Busch saßen und aus diesem Winkel ein Foto machen konnten, als sie dort angekommen ist? Das kann nur damit zusammenhängen, dass Behörden, die daran beteiligt sind, die Bundesstaatsanwaltschaft, irgendwelche PolizistInnen, diese Informationen weitergegeben haben. Das besorgt uns zutiefst, weil es einfach, genau, weil wir uns eben fragen, wie können wir denn Ermittlungsbehörden und der Bundesanwaltschaft vertrauen, wenn sie es nötig hat, solche Inszenierungen zu schaffen. Und der zweite Punkt, der uns besorgt und bei dem wir Absicht unterstellen müssen, ist, dass immer wieder Informationen aus Akten, vermeintliche Ermittlungsinformationen an rechte Medien weitergegeben werden. So eine überspitzte Darstellung, um die sich die Behörden bemühen und auch eine einseitige Betrachtung dieser ganzen Causa. Ich möchte hier auch gerne hervorheben, dass eine der Angeklagten mittlerweile seit 9 Monaten in U-Haft sitzt. Wir sehen dafür keine Rechtfertigung und wir finden, dass Lina bestraft wird, bevor der Prozess begonnen wird. Sie wird ihrer Freiheit beraubt und dass sie in U-Haft sitzt, steht für uns exemplarisch dafür, dass der Öffentlichkeit und den Medien bewiesen werden muss, dass sie gefährlich sei. Und genau, würde eben auch wieder in diese These, warum nach 129 ermittelt wird, mit reinpassen. Wir finden es unverhältnismäßig, mit welcher Härte und welcher Bestrafung gegen Lina vorgegangen wird und wir fordern ihre Freiheit.
Vorher meinte eine Bekannte von Lina in einem Redebeitrag, dass wenn sie vor 90 Jahren so gehandelt hätte, wie sie jetzt gehandelt haben soll, dass sie dann als positives Beispiel im Geschichtsunterricht heutzutage verwendet werden würde. Wir sitzen hier vor einer Ausstellung, vor verschiedenen Plakaten, auf denen an 10 Todesopfer im Großraum Leipzig erinnert wird, innerhalb der letzten 30 Jahre. Wie schätzt ihr die Verhältnismäßigkeit in diesem Prozess ein und was könnt ihr uns vielleicht zu den vermeintlich Geschädigten, den Opfern und der Nebenklage sagen? Welche Rolle spielen diese Rechtsradikalen?
Also heute ist ja bekannt geworden, dass auch Neonazis in der Nebenklage sitzen. Die haben auch ihre Neonazi-Anwälte mitgebracht. Da sind wir natürlich nicht einverstanden und ganz besonders spannend ist es, dass es eben auch eine Person ist, nämlich vor allem Enrico Böhm, der in diesem Verfahren eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Denn nicht nur ist er in die Ermittlungen der Soko Links beteiligt, darauf kann ich gleich nochmal mit eingehen. Er ist auch ein notorischer rechter Gewalttäter. Ich glaube, der ist ungefähr 16 Mal schon vorbestraft. Zuletzt hat er irgendeine Frau, weil er Wut hatte, vom Fahrrad gekickt in Leipzig, ist dafür auch verurteilt worden. Ist in Leipzig auch im Stadtrat gewesen für die NPD. Er betreibt verschiedene Neonazi-Versandhandel, darunter der Schelm und auch Lokis Truhe. Genau, und er ist zwar 2016 aus der NPD ausgeschlossen worden, war vorher aber extrem aktiv in der Leipziger NPD-Szene und auch in Leipzig an sich. Genau, und ich glaube, 8-mal ist er bisher wegen Gewaltdelikten verurteilt worden. Dieser Mann nimmt jetzt also in der Nebenklage eine Position ein mit seinen Anwälten. Genau, und ansonsten sind auf jeden Fall noch, das ist eine Person, die aus Leipziger Neonazi-Strukturen kommt und ansonsten findet ja auch noch viel rund um Eisenach statt. Dort finde ich es ganz spannend, dass eine Person dort als vermeintliches Opfer stilisiert wird. Die Person heißt Leon Ringel. Übrigens findet ihr alle Rechercheinformationen auf dem Blog der Soli Antifa Ost. Es lohnt sich da auch reinzuschauen. Genau, und das ist nicht nur der Inhaber einer Nazi-Kneipe. Eisenach ist seit vielen Jahren als braune Stadt verschrien, als Stadt, in der Neonazis eigentlich tun und lassen können, was sie wollen, sondern er hat auch so eine Kampfstraßengruppe aufgebaut, die heißt Knockout 51. Also es ist so eine Kleingruppe, die so Gewalttaten immer wieder ausführt und so gezielte Überfälle. Und was ich eigentlich auch so am krassesten finde und vielleicht auch so ein bisschen die Dimension darstellt, auch so im Vergleich zu unseren deutschen Behörden, ist, dass er auch die Atomwaffendivision Deutschland mit aufgebaut hat. Also das gibt die Atomwaffendivision gibt es auch in den USA und in Deutschland sollte die aufgebaut werden, unter anderem von ihm.
In den USA sind sie auch für mehrere Morde schon verantwortlich, die direkt nachgewiesen werden konnten.
Genau, also es ist in den USA eine super bekannte rechte Terrorgruppe auch. Und das US-Außenministerium arbeitet gerade oder hat vor, die Atomwaffendivision Deutschland auch auf die Liste der Terrororganisationen zu setzen. Und ich finde es richtig krass, dass große US-Behörden das auf dem Schirm haben, auch irgendwie verfolgen und diese Rechercheergebnisse noch mit betrachten. Und unsere deutschen Behörden bieten hier die Möglichkeit, eine Umkehr im Narrativ zu machen, nämlich dass diese Rechten, die hier als vermeintliche Opfer stilisiert werden, in irgendeiner Weise eine schützenswerte Mitte darstellen, die hier auch noch eine Sprachstimme bekommt. Wir sehen das ja jetzt auch gerade bei dieser Kundgebung, die hier gerade abgehalten wurde, sind auf jeden Fall auch schon rechte Kader mit aufgelaufen. Hier war gerade Sebastian Schmidtke, der auch für das Kompakt-Magazin schreibt. Gerade war eine Vertreterin auch von der rechten Presse da. Wir finden das ganz schön krass, dass die hier mit auftauchen und das ist für uns auch ein Indiz, dass sie sich sehr sicher fühlen und hier auch noch sogar bestätigt werden, dass der Staat für sie auch noch einspringt. Und das leitet mich eigentlich zu der Übergangssprache so ein bisschen über. Ich bin hier heute schon ein paar Mal danach gefragt worden, wie eigentlich unser Verhältnis zu Gewalt ist. Und ich werde immer ziemlich sauer, wenn diese Frage gestellt wird, weil diese Frage würde sich niemand trauen, zum Beispiel zu stellen, wenn ein Opfer von rechter Gewalt interviewt werden würde. Das waren im vergangenen Jahr, hat die Opferberatung RAA, und das waren nur die, die sich von denen haben beraten lassen, 304 Menschen beraten müssen, die Opfer von rechter, rassistischer, sozialdarwinistischer Gewalt geworden sind, die politisch anders denken. Die vielleicht homosexuell sind und so weiter und die alle krasseste und verschiedenste rechte Gewalttaten ertragen mussten. Und hier stehen Antifaschistinnen vor Gericht, denen heftigste Sachen unterstellt werden, die hinkonstruiert werden zu bestimmten Vorwürfen, die sie nicht getan haben. Und man hat irgendwie das Gefühl, der Staat interessiert sich nicht für diese 304 Opfer von rechter Gewalt. Und genau, auch ein Indiz dafür, dass ein politischer Prozess geführt wird.
Ich habe ein bisschen Sorge bekommen in der ganzen Berichterstattung drumherum, wie gut die Phalanx quasi aus Boulevardmedien, konservativ etablierten Medien, aber eben auch rechtsoffenen bis ganz klar rechtsradikalen Medien diese Narrative spinnt und sich quasi spielen die sich die Bälle hin und her und profitieren alle quasi aus einer rechten Mobilmachung gegen links. Ich frage mich ein bisschen, wie ihr dieses ganze Konglomerat einschätzt, auch vielleicht vor dem Hintergrund der doch fast schon lächerlich übertriebenen Sicherheitsmaßnahmen, die hier rund um das Oberlandesgericht stattfinden, die hier, also ich hatte vorher die Möglichkeit, hier ein bisschen durch die Gegend zu laufen und ich habe nicht weiter definierbare Spezialkräfte der Polizei gesehen. Helikopter ist pünktlich um 9 hier aufgetaucht. Es fahren regelmäßig Polizeistreifen. Wenn wir reden, laufen hier, sehe ich allein hier 30, 40 Polizisten, die hier auf und ablaufen. Wie schätzt ihr das ein? Was für ein Bild wird hier dargestellt? Welche Narrative werden damit gefüttert? Und wie kann man das Endprodukt einschätzen?
Also um das für den Zuhörenden vielleicht nochmal so ein bisschen bildhaft zu beschreiben, wir sind hier relativ außerhalb von Dresden. Das ist ein riesiger Komplex in der Nähe der Stauffenbergallee, der nicht nur die JVA beinhaltet, die ist sozusagen im Hintergrund dieser ganzen Szenerie, sondern hier ist auch ein riesiges Polizeirevier, wo verschiedene Einheiten stationiert sind. Das heißt, es ist von vornherein schon eine eher unangenehme Atmosphäre. Also ich glaube, selbst wenn man irgendwie vielleicht sich jetzt nicht politisch verordnet, ist es hier schon nicht so easy irgendwie zu sein. Und in dem Bereich, wo hier verhandelt wird, das ist ein Neubau und der Prozess, der hier vorher medienwirksam geführt wurde, ist gegen die Gruppe Freital. Dann natürlich wird eine Analogie versucht aufzubauen, dass hier sozusagen gegen verschiedene politische Akteurinnen vorgegangen wird, gegen diesen Vorwurf und auch gegen diese Analogie möchten wir uns sehr verwehren, ganz klar. Und es ist für uns auch eben nochmal ein Beweis dafür, dass es ein politischer Prozess ist, der hier versucht wird zu führen und zu konstruieren. Nebenan ist auch eine Unterkunft für Asylsuchende untergebracht und als ich hier das erste Mal war, habe ich erst gedacht, das wäre die JVA, weil ich ja wusste, das ist irgendwie in der Nähe. Und ich finde es richtig krass und auch irgendwie bildhaft, dass der deutsche Staat und seine Justizbehörden hier so eng beieinander stehen und auch ihre Hässlichkeit zeigen. Umso wichtiger finde ich es, dass das heute hier stattfinden kann. Und selbstverständlich sind wir natürlich besorgt, welches Bild in den Medien jetzt gezeichnet wird. Natürlich können Medien schreiben, was sie wollen, aber es ist eben sehr auffällig, dass rechte, rechtskonservative Medien hier ein bestimmtes Narrativ fördern, was die Bundesanwaltschaft auch begünstigt in ihrem Verfahren. Immer wieder tauchen vermeintliche Ermittlungsinhalte und Akteninhalte auf, die offensichtlich durchgestochen werden von Mitarbeitern von Behörden, vielleicht sogar von PolizistInnen. Und wir sind absolut besorgt, beziehungsweise wir haben kein Vertrauen in sächsische Ermittlungsbehörden. Die haben ja schon mehrfach gezeigt, dass sie eigentlich Fehler an Fehler in ihren Ermittlungen haben und auch von rechts unterwandert sind. Siehe dem MEK-Skandal, wo die vermeintliche Elite der sächsischen Polizei 7000 Schuss Munition gestohlen hat und dann auch noch ein Schießtraining mit organisierten Neonazis gemacht hat. Und deswegen finde ich es perfide, wenn Leute mich nach meiner Einstellung zu Gewalt fragen, wo wir Polizisten haben, die sich offensichtlich für einen bewaffneten Kampf rüsten bzw. Neonazis darin unterrichten. Um aber nochmal zurückzukommen zu dem Behördenthema, es ist übrigens unsere dritte Forderung. Wir fordern ja, dass die Soko Links aufgelöst wird. Was ist die Soko Links? Es ist ein Spezialkommando, was 2019 von den CDU-Ministern Müller und Gemko eingeführt wurde. Im Hintergrund hört man das vielleicht schon, dass die Polizei jetzt sogar auch noch ein paar Pferde, also wir sehen ja praktisch heute das gesamte Arsenal an Uniformen und Einheiten, was man haben kann. Ist gut für die Allgemeinbildung. Also nochmal zurück zum Thema, es ist ein Wahlkampfinstrument gewesen. Also die CDU-Minister Wöller und Gempo haben das damals eingeführt oder haben die Soko-Links gegründet. Und die Vermutung ist, oder das war auch relativ offensichtlich, dass sie einfach am rechten Rand oder Bürgerinnen Stimmen abfischen wollten, die so sich mit dem Thema innere Sicherheit besorgt fühlen oder auch potenzielle AfD-Wähler sind. Dass sie das machen konnten und auch, dass die Soko-Links sozusagen auch als Justiziabler oder Polizeiarm etabliert ist, ist natürlich auch eine Konsequenz von 30 Jahren CDU-Hegemonie in Sachsen, die ja erst den Grundstein dafür gelegt hat, dass Sachsen heute so beschissen ist, wie es ist. Ich muss euch das an den Radios nicht erklären, was hier alles abläuft in diesem Bundesland und wie auch berechtigterweise Sachsen von außen gesehen wird. Und wir fordern ja, wie ich gerade schon gesagt habe, dass die Soko-Links aufgelöst wird. Wir haben auf unserem Blog so eine ganze Liste von Verfehlungen. Also seit die Soko-Links gegründet wurde 2019, ist ja eigentlich ein Fail von vorne bis hinten. Die steht unter massivem Legitimationsdruck seit ihrer Gründung. Das merkt man daran, dass sie extrem viele Verfahren versuchen zu öffnen, die aber immer wieder im Sande verlaufen. Unschuldige Menschen hier vorverurteilt werden und Dinge auch vorgeworfen werden. Und die Ermittlungstaktik, wenn man es so nennen kann, der Soko-Links ist, jemand hat eine These und diese wird verfolgt. Und Paragraph 129 ermöglicht das so ein bisschen, weil das ist so ein Schnüffelparagraph. Das bedeutet, dass ohne Beweise so zugeordnet wird. Also man hat sozusagen eine Ermittlungsthese oder eine Straftat ist irgendwie passiert und dann sucht man so lang und versucht irgendwelche Informationen oder irgendwelche Menschen observiert man, bis man irgendwie fündig wird und das passt dann irgendwie zur Ermittlungsthese. Das ist irgendwie auf jeden Fall zweifelhaft und eine Untergrabung von rechtsstaatlichen Standards. Was nochmal so ein bisschen diese These unterfüttert, dass dieser Paragraph abgeschafft werden muss und Vereinigungen werden sozusagen konstruiert, wo keine sind. Und um das mal so ein bisschen plastisch darzustellen, würde ich hier so als Beispiel aufzählen, dass ganz einfache Handlungen zu Straftaten werden, die eigentlich gar keine sind. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man mit Freunden Freizeit verbringt, das wird auf einmal ein konspiratives Treffen. Wenn freundliche Telefonate miteinander geführt werden, werden es auf einmal so Vereinigungskommunikation. Als linke Person bekomme ich da gleich so ein bisschen Stress, so. Also so dieser Repressionsdruck ist auf jeden Fall da, wenn man das hört. Genau, deswegen kann man sich vorstellen, dass die Soko-Links eben mit so einer Ermittlungstaktik und auch mit dem Rückhalt der Behörden und der Parlamente und der Bundesanwaltschaft diese Ermittlungstaktiken einfach auch ungesühnt weiterverfolgen kann. Und ich hätte auch zwei Beispiele, wo man nochmal sieht, warum die Soko-Links aufgelöst werden muss. Der erste große Fail war im vergangenen Jahr. Da sind ja mehrfach Hausdurchsuchungen auch in Leipzig geworden, von denen mittlerweile einige auch als rechtswidrig eingestuft worden, die meiner Meinung nach mit äußerster Brutalität verfolgt wurden. Warum spreche ich hier von Brutalität? Es wurden Bilder erzeugt und es wurde ein Umgang mit unschuldigen Menschen geprägt, der nicht verhältnismäßig war und da komme ich nicht umhin, das als brutal zu bezeichnen. Zum Beispiel wurden Menschen, die in diesen Wohnungen nur zu Gast und anwesend waren, gefesselt und mussten die Hausdurchsuchung abwarten. Also hätte ich in dem Moment irgendwie bei einer Freundin übernachtet und bei der wäre die Hausdurchsuchung passiert, dann hätte ich nicht gehen dürfen. Das fände ich richtig krass. Dann wurden teilweise die Personen, bei denen die Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden, gefesselt und das in Unterwäsche. Die durften sich über Stunden lang nicht ankleiden und mussten eben gefesselt und offensichtlich bloßgestellt in Unterwäsche über Stunden ausharren, während Beamte die Wohnung durchsucht haben. Und das eigentlich Krasseste finde ich, dass bei Menschen, die bei den Hausdurchsuchungen anwesend wurden, Stoff über den Kopf gezogen wurde und die sozusagen nicht mal beobachten konnten, was die Beamten eigentlich in dieser Wohnung machen. Das ist äußerst martialisch und extrem unverhältnismäßig und spielt sozusagen in dieses Narrativ, was aufgebaut werden soll gegen die Angeklagten und gegen die Betroffenen der Hausdurchsuchung, einfach nur in die Hände. Also es gibt einen Haufen Verfehlungen von der Soko-Links. Es werden unverhältnismäßig riesige Kopfgelder auf vermeintliche Linke, gegen die Soko-Links ermittelt, ausgesetzt. Das ist absurd. Mehr Infos kann man, wie gesagt, auf dem Blog auch finden. soli-antifa-ost.org. Wir haben auch Twitter und genau. Da könnt ihr euch gerne informieren. Genau, ich habe ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wer hier in der Nebenanklage sitzt und wer auch als vermeintliches Opfer hier stilisiert wird, nämlich Enrico Böhm. Die Leipziger unter euch, die kennen den auf jeden Fall schon. Der ist Ex-NPD-Funktionär, der war im Leipziger Stadtrat. Aus seinem Umfeld, also namentlich von seiner Ex-Freundin Annemarie. Die hat sich vor 2 Jahren hingesetzt und hat irgendwelche Informationen über irgendwelche Menschen aus dem Internet zusammengestellt. Hat daraus ein Dossier entwickelt und 2 Jahre später greift die Soko-Links darauf wieder zurück. Und dass eine sächsische Behörde, die ermittelt und hier eben auch Prozessdetails beisteuert, solche Informationen von Neonazis, von notorischen Gewalttätern und aus deren Umfeld bezieht und damit einen Prozess gegen Antifaschistinnen versucht zu unterfüttern, finden wir skandalös. Deswegen, Sokolinks gehört aufgelöst. Diese Weiterleitung von Informationen passiert aber auch andersrum. Wir können ja beobachten, dass rechte Medien, das Kompaktmagazin und andere Player immer wieder Ermittlungsinformationen bekommen. Diese veröffentlichen, ob die Informationen dabei gerechtfertigt sind, ob das echte Ermittlungsinformationen sind, echte Bilder sind, das wissen wir gar nicht. Können wir nur vermuten. Und die einzige Möglichkeit, wie das eigentlich stattfinden kann, ist, dass eben sächsische Behörden, sächsische Justiz und sächsische Polizei so unter rechten Druck stehen und oder so von Rechten unterlaufen sind, dass eben immer wieder Informationen an diese rechten Medien gelangen. Und ich würde gerne noch mal referieren, dass eben das der Punkt ist, dass die Bundesanwaltschaft auf dieses Bild, was dort gezeichnet wird, zurückgreift. Und wenn man sich diese Informationskette anschaut, ist es gerechtfertigt, dass wir sagen, es ist ein unfairer und politischer Prozess.
Vor dem Hintergrund ist ja auch das sogenannte Handygate interessant, wo ja der Parteikamerad, kann man glaube ich sagen, von Enrico Böhm, Alexander Kurt, damals sein Handy verloren hatte oder das quasi den Besitzer gewechselt hatte. Und daraus aus den Kommunikationsverläufen von diesem Handy klar wurde, dass er eine Freundschaft, die auf jeden Fall eine politische Färbung hatte, mit einem Polizisten aus Leipzig unterhalten hat. Also das, was klingt, als wäre es Teil eines spannenden Thrillers oder eines Romans, scheint irgendwie doch die sächsische Normalität zu sein.
Und dieser Polizist ist ja jetzt mittlerweile als Ausbilder für die sächsische Polizei aktiv.
Und da würde ich dir gerne jetzt noch das Schlusswort geben und fragen, wie ist euer Ausblick, was erwartet ihr? Und vielleicht auch, wenn die persönliche Frage erlaubt ist, wie geht man mit sowas psychisch um oder was heißt das in diesen Zeiten, sich gegen den wiedererstarkenden Faschismus zu stellen, sich stark zu machen, aber sich eben auch angreifbar zu machen, leider.
Das führt mich ganz gut zu meiner letzten These über. Konsequenter Antifaschismus ist legitim und notwendig und für viele Menschen auch existenziell wichtig. Dafür stehen wir als Bündnis, dafür stehe ich hier, dafür stehen hier aktuell viele Menschen und können das immer nur wieder betonen. Und ganz nüchtern betrachtet muss man das Ganze ja auch mal runterbrechen. Diesen Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie sich gegen Rechtsterroristen, gegen Faschisten eingesetzt haben. Jede Person, die einigermaßen die News in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass das eine Farce ist und weiß auch um die Taten von Rechtsterroristen und Faschisten, dass Mord und Totschlag und Gewalt für die zum alltäglichen Business gehört und inhärenter Teil von faschistischer Ideologie ist. Sehen wir an den zahlreichen Opfern von rechter Gewalt. Und dass jetzt nun diese Angeklagten und die Antifaschistinnen jetzt als öffentliche Gefahr dargestellt werden und als etwas, was irgendwie bekämpft gehört, finden wir verurteilenswert. Wir werden diesen Prozess weiter begleiten. Wie es uns dabei geht, ist irrelevant. Wir sind solidarisch, wir sind mutig, wir stehen an der Seite der Angeklagten, das wird nicht abreißen. Die Solidaritätswelle für die Angeklagten ist ungebrochen groß. Und genau, als Appell würde ich hier, glaube ich, nochmal sagen, Solidarität kennt viele verschiedene Formen. Wenn man sich nicht traut, hier vor Ort irgendwie anwesend zu sein, gibt es vielfältige andere Möglichkeiten. Es ist immer gut, Rechercheergebnisse von Antifa sich anzuschauen und überall anzubringen, wo man kann. Und genau, und es gibt auch vielfältige Möglichkeiten, die Angeklagten hier zu unterstützen. Wir stehen auf jeden Fall an deren Seite.
Vielen Dank.